ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Für eine Demokratie ist es unglaublich wichtig, dass miteinander gesprochen wird. Dass wir verschiedene Standpunkte hören, um uns selbst eine Meinung bilden zu können. Und dass wir unsere Meinung auch sagen können, sodass ein Austausch entsteht, ein Miteinander. Aber seien wir mal ehrlich, richtige Diskussionen, womöglich sogar mit völlig unterschiedlichen Ansichten, haben wir, wenn überhaupt, dann eher mit Gleichgesinnten, also in unserer Blase. Oder halt anonym im Internet, wo Debatten oft schnell persönlich und beleidigend werden. Trotzdem ist Diskurs wichtig. Und der Hessische Rundfunk hat dazu ein Experiment gewagt. Ganz verschiedene Menschen sollten diskutieren, 2 Tage lang, zu ganz unterschiedlichen Themen. Weil Hessen mehr verbindet. Unter diesem Motto hat der Hessische Rundfunk 39 Menschen eingeladen, die so vielfältig waren wie das Bundesland selbst. Sie kannten einander nicht, hatten alle unterschiedliche Erfahrungen, Ansichten und auch Lebenssituationen. Und trotzdem sollten sie miteinander sprechen, diskutieren. Es ging um Themen wie Heimat, Angst und die Corona-Krise, was verbindet, was trennt und gelingt der Dialog auch, wenn die Standpunkte weit auseinander liegen. Mein Kollege Björn Schaffriner war bei dieser Dialoginitiative dabei.
Im dunklen Hintergrund öffnet sich eine Tür. Die ersten Teilnehmenden steuern auf ihre Plätze zu. Die Stühle sind hell ausgeleuchtet und im Kreis aufgestellt. Das Studio 1 ist das größte Fernsehstudio des Hessischen Rundfunks hier in Frankfurt. Heute soll es den Raum für Diskussionen öffnen und Menschen ins Gespräch bringen, die sonst vielleicht aneinander vorbeigegangen wären. Es soll auch um kontroverse Themen gehen, wie zum Beispiel die Frage, ob es noch Meinungsfreiheit bei uns gibt.
Ich bin der Meinung, man muss alles sagen, was man denkt, aber man muss es respektvoll tun. Und das ist egal, ob ich jetzt rechts, links, Mitte oder was auch immer.
Ich finde, dass die Demokratie nicht mehr so vorhanden ist, weil wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist er vielleicht ein Querdenker, dann ist er Nazi, dann ist er dies, dann ist er das.
Ich denke sehr wohl, dass wir hier in Deutschland noch eine Demokratie haben, aber ich gehe mit dir, dass wenn wir nicht aufpassen, uns die verloren gehen kann.
Kameraleute rollen auf Hockern lautlos um die Gesprächsrunde. Man hört hessisches Gebabbel neben Deutsch mit Akzent. Wochenlang war ein Casting-Team auf der Suche, um hier im Studio einen Querschnitt der hessischen Bevölkerung zusammenzubringen. Nina Pater vom Hessischen Rundfunk leitet das Projekt mit dem Namen Weil Hessen mehr verbindet. Sie verfolgt die Diskussionen von der Regie aus.
Wir haben versucht, 40 Menschen zusammenzubringen, die so stellvertretend für uns alle Hessen und Hessinnen stehen. Das heißt, vom Alter her, Mann, Frau, Migrationsgeschichte, ja, nein, wohne ich im Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner oder im Odenwald-Kreis. Und die Menschen haben wir quasi zusammengebracht, weil wir gerne uns die ganzen Meinungen anhören möchten.
Die Gesichter der Teilnehmenden sind einander zugewandt. Die meisten scheinen die Kameras schnell vergessen zu haben.
Und das war auch gut so, denn vor der Diskussionsrunde war der eine oder die andere durchaus skeptisch gegenüber dieser ungewöhnlichen Form von Dialog.
Aufgeregt und erwartungsvoll, weil ich nicht genau weiß, was jetzt noch kommt.
Ja, ich hoffe mir, dass wir vielleicht unsere Perspektiven besser verstehen können, dass wir so ein authentisches Gespräch miteinander führen.
Wenn es gut läuft, dann lerne ich viele verschiedene Leute aus Hessen kennen mit ganz unterschiedlichen Meinungen.
Hoffentlich auch viel, was mich zum Nachdenken anregt.
Oft befindet man sich ja eher in der eigenen Bubble und ist mit Gleichgesinnten unterwegs und da bestätigt man sich in der Regel gegenseitig. Ich bin einfach mal gespannt, welche Ansichten oder welche Gespräche so entstehen mit der Gruppe.
Wenn es gut läuft, dann kann ich einen Teil meiner Überzeugungen rüberbringen. Wenn es schlecht läuft, dann wird man mir nicht besonders lang zuhören.
Was ich nicht so gerne hätte, ist, wenn man auseinandergeht mit einem Gefühl, dass man in irgendeiner Weise abgewertet wurde.
Na, da klingt noch ganz schön viel Unsicherheit mit. So ganz genau wissen die Leute ja noch nicht, auf was sie sich da eingelassen haben. Denn tatsächlich ist diese Dialoginitiative Neuland. Für die 39 Menschen aus Hessen, die an einem Wochenende zum Diskutieren nach Frankfurt gekommen sind, aber natürlich auch für den Hessischen Rundfunk. Deshalb habe ich mit meiner Kollegin Nina Pater gesprochen. Sie hat dieses Experiment mitentwickelt und leitet es auch. Nina, warum macht der HR das eigentlich?
Oh, weil es, glaube ich, in dem Zustand unserer Gesellschaft echt wichtig ist, nochmal andere Wege zu gehen. Also am Ende ist es unser Auftrag, ne? Demokratie zu bewahren, die Menschen im Miteinander zu halten, weil wir sie mit unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen ausstatten. Die kriegen sie von uns, dem ganzen HR, egal was sie nutzen. Hören sie unsere Sendung, in der wir gerade sind, hören sie HR3, schauen sie Hessenschau, klicken sie beim Insta-Kanal rein, damit sie ausgestattet sind, sich gut in der Gesellschaft zu bewegen und sich eine Meinung zu bilden. Und ich glaube, dass wir das in der jetzigen Situation noch mal ein bisschen besser machen können. Das war die Grundidee.
Den Dialog fördern, das ist ein edler Ansatz und ist auch eine Aufgabe vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Aber wir wissen das ja, das ging ja auch durch alle möglichen Gremien und durch die Medien, dass die ganze ARD mittlerweile sparen muss, dass wir weniger Gelder zur Verfügung haben. Warum also so ein Projekt jetzt, wo sowieso das Geld knapp ist? Warum macht der HR das?
Das hat nichts mit Sparen zu tun oder mit Geld sind knapp, sondern wir müssen gucken, wie wir das, was wir bekommen an Beiträgen, anders einsetzen. Und zwar da, wo die Menschen jetzt unterwegs sind. Und es wäre schade, wenn wir Leute verlieren, weil sie vielleicht nicht mehr abends das Radio einschalten oder das Fernsehen, weil sie auf anderen Plattformen unterwegs sind. Und unser Auftrag ist es, und das steht so im Medienstaatsvertrag, ihr sendet für alle Hessinnen und Hessen. Das haben wir versucht, mit dieser Dialoginitiative noch ein bisschen besser zu machen.
Es war ein riesengroßes Projekt. 14 Stunden Material. Kannst du ein bisschen einen Eindruck geben, wie viel Aufwand hinter so einem Dialogprojekt steckt? Also wie lange hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert? Wie viele Menschen waren beteiligt?
Also losgegangen ist es tatsächlich im vergangenen Dezember schon. Es fing schon damit an, wie wir zu den Menschen gekommen sind, dass viele dann im Vorfeld gesagt haben, okay, nee, meine Meinung in der Öffentlichkeit zu sagen, möchte ich nicht wirklich. Also ich werde dafür angegriffen. Ich habe Familie, ich habe ein Haus, das sagt auch einer in dieser Runde. Ne? Der ist aber gekommen und hat mit uns geredet. Und ich finde, wenn Menschen so etwas sagen, dann steht's nicht gut bei uns um die Demokratie und den Meinungsaustausch. So, und das hat zum Beispiel sehr viel Zeit gekostet und die wollten wir uns auch nehmen, weil wir gesagt haben, wir wollen ja Hessen nahezu repräsentativ vertreten haben da. Ne? Das zeigt aber auch, wie ernst wir es meinen. Ne? Also das ist ein Anfang von etwas, was wir noch besser machen wollen, als wir es bis jetzt aber auch schon gemacht haben.
Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie dieses soziale Experiment, diese Dialoginitiative gelaufen ist. Es wurden also 39 Menschen aus Hessen eingeladen, an zwei Tagen miteinander zu sprechen, zu diskutieren. Sie alle wurden ausgesucht, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt unserer Gesellschaft in Hessen abzubilden, also nach Alter, Herkunft, Wohnort, Bildungsgrad und so weiter. Und diese Gespräche oder auch Debatten wurden auch aufgezeichnet. Sergej Moja war der Regisseur dieser Veranstaltung und er hatte unter anderem die Aufgabe, diese 39 so in einem Raum zusammenzubringen, dass sie gut miteinander reden können. Herr Moja, was war das Schwierige dabei?
Na, erstmal, bevor man ins Gespräch kommen konnte, in der großen Gruppe waren viele, viele einzelne Gespräche nötig, um diesen Querschnitt überhaupt erstmal zu ermitteln. Ne? Weil man findet ja nicht quasi einfach so einen Querschnitt, sondern man muss sich die Mühe machen, viele Klinken zu putzen und Gespräche zu führen, nachzufragen, einzuladen und dann nicht nur sozusagen das zu gewährleisten, dass jetzt nicht alle aus Frankfurt kommen, sondern eben aus Nord, Süd, Ost, West, Mittelhessen und dann, wie Sie geschildert haben, diesen Querschnitt zu finden. Also Menschen, die in ihrem alltäglichen Leben keinerlei Berührungspunkte haben, kennenzulernen und hinzuhören. Und das Tolle war tatsächlich, dass in diesen Vorgesprächen sehr schnell, sehr offen über die Themen gesprochen wurde, die die Menschen am meisten beschäftigt. Und da hat man große Unterschiede gemerkt natürlich, dass die Sorgen und Ängste sich unterscheiden, aber eben auch Gemeinsamkeiten. Und aus diesen Vorgesprächen sind dann auch die Themen entstanden, die wir für die beiden Tage vorgesehen haben, die wir quasi als Anstoß, als Inspiration sozusagen für die Menschen in den Raum gestellt haben und die sich dann verselbstständigten.
Also es geht darum, dass diese 40 Menschen aufeinandertreffen.
Genau.
Die hatten immer so Zeitlimits, wo es hieß, okay, ab jetzt könnt ihr zu diesem Thema diskutieren. Es gab einen Moderator, der sie auch geleitet hat durch die Gespräche. Mhm. Aber wie haben sie die Leute denn gesetzt? Die müssen sich an die Augen sehen können beim Diskutieren. Wie macht man das? Ist das eine so riesengroße Tafelrunde oder wie haben sie das gemacht?
Genau, wir haben das im Prinzip gesehen wie einen großen gesellschaftlichen Stuhlkreis. Ja? Also wie eine Art Townhall-Meeting, sagt man im Englischen, wo quasi ja, die Gemeinde, in dem Fall der Querschnitt Hessens zusammenkommt, um über die Themen zu sprechen, die sie am meisten beschäftigen. Und da gab es natürlich gewisse Regeln, die wurden in den Raum gestellt und auch von allen akzeptiert. Beispielsweise, dass wir ein Gespräch miteinander führen, dass kleine Gruppengespräche entstehen in dem Raum, sondern dass immer einer spricht und dann darauf reagiert wird. Da ist es natürlich dann auch mal hitziger geworden und dann ist man sich auch mal ins Wort gefallen. Aber es hat im Großen und Ganzen sehr, sehr gut funktioniert. Und auch wenn es mal hitzig wurde, war das halt Teil auch des Erlebnisses. Weil wir haben von Anfang an gesagt, dass die emotionale Erfahrung der Teilnehmer für uns im Vordergrund steht. Also wie fühlt sich jemand, der jetzt zu uns in den HR kommt, der nicht weiß, was ihn erwartet? Wie begegnen wir dieser Person mit Vertrauen und auch dem nötigen Ernst des Themas, ja, weil wir reden über Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Das sind für mich Rückgrat und Herzschlag unserer Demokratie. Das klingt pathetisch, aber es ist so. Wenn man das Gefühl hat, nicht mehr sagen zu können, was man denkt, oder wenn manche Menschen Angst haben, ihre Meinung zu äußern, aus welchen Gründen auch immer, dann sollte uns das alle beschäftigen. Und das hat man gemerkt, dass es Grund gibt zu sprechen, dass wir reden müssen. Dass wir zu lange nicht miteinander gesprochen haben.
Ich meine, die Leute haben sich darauf eingelassen. Denen war klar, es geht hier um einen Dialog, um einen Austausch und um Themen, die sie auch interessieren. Aber haben die dann, ich weiß nicht, aufgezeigt wie in der Schule, dass sie was sagen wollen? Sind sie sich ins Wort gefallen? Wie gut hat das geklappt?
Am Anfang natürlich gab es eine Unsicherheit und auch eine Verhaltenheit. Was darf man sagen? Was kann man sagen? Da entstand auch eine ganz spannende Eigendynamik, ja, weil die Menschen dann von sich aus sozusagen auch den Wunsch im Verlauf dann geäußert haben. Ich habe das Gefühl, das ist alles noch ganz schön weichgespült hier gerade. Ich würde gern offener sprechen. Man hat natürlich auch gespiegelt bekommen, dass die Gespräche hinter der Kamera eine andere Intensität haben als davor, weil es eben einen Unterschied ausmacht, ob eine Kamera läuft, ob der rote Knopf leuchtet oder ob man privat spricht. Ja, weil das ist Teil dieses Medienexperiments, dass eine Diskussion in der Öffentlichkeit natürlich etwas anderes ist als privat. Ja, wenn man quasi im Freundeskreis miteinander spricht oder unter vier Augen. Und das Spannende war, dass das vollkommen unterschiedliche Menschen ähnlich geäußert haben. Also egal, ob jetzt eine Frau 82 Jahre alt war, ein 37-jähriger Mann oder auch eine junge Frau, haben genau diese Bedenken geäußert, dass man ja im Privaten anders spricht als in der Öffentlichkeit aus Angst vor Repressalien. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, allen zu denken geben sollte.
Das heißt, das, was wirklich aufgezeichnet wurde, wo die Kamera an war, das war dann alles sehr gesittet? Oder haben die dann irgendwann dann doch mal die Kontenance verloren?
Also das Schöne an diesen zwei Tagen war, dass das Gespräch nie menschenverachtend wurde. Das ist ja schon mal ein großer Wert, aber es wurde sehr kontrovers. Und es ist auch spannend, weil wir haben uns gesagt, für uns ist sozusagen die Vereinbarung, alles, was auf dem Boden des Grundgesetzes passiert, muss sagbar sein. So, das ist die Verabredung. Aber auch da haben wir gemerkt, verläuft diese Linie des Sagbaren verschieden. Da hat nicht jeder eine selbe Auffassung von. Also da ist auch nicht ein Mensch immer nur auf eine Meinung reduzierbar. Das war eine interessante Erkenntnis, weil wir ja doch oft labeln, ja, in der Gesellschaft. Wir sagen der Querdenker, der Impfgegner, der Putin-Versteher. Wir haben ganz viele Label, aber was tun diese Label? Sie spalten im Prinzip nur. Sie bringen uns nur voneinander weg und machen dann jemand, der vielleicht auch ein netter Nachbar ist oder jemand, der mir die Tür aufhält oder jemand, der mir die Vorfahrt lässt im Straßenverkehr, zu was Negativem. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, auch im Resümee der Teilnehmenden, dass sie gesagt haben, normalerweise hätte ich nach dem Gespräch schon nach ein paar Sätzen den Raum verlassen, aber hier habe ich erfahren, nee, das ist ein Mensch, der besteht aus mehr als nur einer Meinung.
Was ich mir auch schwierig vorstelle, ich meine, es gibt ja extrovertierte Menschen, introvertierte, es gibt welche, die sind es gewohnt, mit Worten umzugehen und andere, die da vielleicht auch Hemmungen haben oder die suchen nach Wörtern und das dauert lang und der andere fällt dann schon ins Wort oder sowas. Wie hat man das aufgefangen? Weil das ist ja auch schwierig.
Ganz, ganz wichtiges Thema. Der Psychologe Jakob Hein hat uns sehr früh im Projekt als Berater zur Seite gestanden und hat auch im Gespräch selbst sozusagen die Teilnehmenden unterstützt in dem Dialog, ja, und ermöglicht, dass dieser Dialog so vonstatten gehen kann. Er hat quasi das Gespräch organisiert. Und da war es einfach ganz wichtig, dass man eine Sitzordnung erstellt. dass eben nicht die Leute sich einfach hinsetzen können, wo sie wollen, weil dann passiert nämlich genau das. Die Introvertierten gehen nach hinten und die Extrovertierten gehen nach vorne, sondern wir haben ganz bewusst versucht, immer wieder auch die Menschen einzubeziehen, die eher zurückhaltend sind.
Ach, nach den Vorgesprächen wusste man das.
Ganz genau. Man hat ja ein Gefühl entwickelt für die Menschen. Und das war auch eine tolle Erkenntnis, ja, dass in diesen beiden Tagen, wenn man es eben bewusst forciert, auch die Menschen zu Wort kommen, die sich sonst eben eher nicht melden. Und dass diese Menschen auch wertvolle Beiträge leisten für den gesellschaftlichen Diskurs.
Jetzt gab es ja vorgegebene Themen, die zum Teil, wie Sie gesagt haben, schon in den Vorgesprächen sich rauskristallisiert haben, aber zum Teil halt auch von vornherein klar war, darüber muss man sprechen, das betrifft unsere Gesellschaft. Das waren Themen wie Meinungsfreiheit, Heimat, Ängste, Demokratie, Medienkritik natürlich. Gab es denn Themen, wo es auch mal so richtig zur Sache ging, wo Sie gedacht haben, boah, jetzt eskaliert es total, jetzt kriegen wir es nicht mehr eingefangen?
Ja, besonders das Thema Corona kam nochmal sehr deutlich hervor, wo die Diskussion sehr emotional wurde, aus verschiedenen Perspektiven.
Und damit wir mal hören, was da genau los war, gibt es jetzt einen Höreindruck von dieser Situation im Ausschnitt.
Uns hat doch das Thema Corona sehr lange beschäftigt und war ja auch eine katastrophale Geschichte auf der Welt.
Da bin ich ganz anderer Meinung
glaube,
als du.
Ich glaube, da war alles andere ein bisschen nachrangiger, wie das Thema.
Wenn ich ausländische Berichte anschaue, ausländische Medien anschaue, ob das auch mal Al Jazeera ist als Beispiel, war das nicht so ein Thema. Türkische Sendung, wie ich mir das
meinen Freunden... Ja, ob wir uns mit Al Jazeera jetzt vergleichen sollten, weiß ich nicht.
Wir gucken 1%, die deutschen Nachrichten sind 1% des Informationsstandes, die wir haben. Und ich weiß, viele Leute sagen, das 1% reicht mir, mehr möchte ich nicht sehen. Und ich möchte nicht ständig Nachrichten hören, wenn einer der besten Wissenschaftler der Welt, der am meisten zitiert ist, sagt, 99,7% der Menschen sind gesund und ich muss mir anschauen, 2 Jahre lang das Thema. Und da sehe ich die Aufgabe der Medien, auch journalistisch klar aufzuklären, Menschen zum Worte kommen zu lassen, die vielleicht eine nicht Mainstream-Meinung haben, die nicht eine Meinung haben, die von gewissen Politikern vorgegeben ist. Und das finde ich die Hauptaufgabe der Journalisten, nämlich die Kontrolle der Politik und nicht die Umsetzung der Meinung, die in der Politik ist.
Ich wäre an deiner Stelle ein bisschen vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ja, das hat der Wissenschaftler doch gesagt, es waren doch 99,7% waren doch alle gesund. Das finde ich ist eine ganz, ganz enge Sichtweise und da wäre ich ganz vorsichtig.
Meinung?
Ja, definitiv.
Wenn du schaust, die WHO, wie viel Kranke es gibt und wie viel Weltbevölkerung es gibt und es setzt in Relation, da kommt es auf 99,7.
Lass ihn kurz ausreden.
Ja, gerne.
Ich erinnere mich noch an die Bilder, wie die Militärtransporter in Bergamo über die Straße gefahren sind, alle voll mit Toten. Ich erinnere mich noch an die Gespräche mit Pflegekräften, mit Krankenschwestern, die gesagt haben, wie es auf den Stationen aussieht.
Aber auch das sind die Medien.
Aber auch das ist die Realität.
Ja, aber
das ist ja nicht erfunden.
Du warst nicht da.
Aber du weißt,
ich habe auch ganz andere Quellen dazu bekommen.
Nicht
ich sehe das so wie er. Ich sehe das so wie er. Weil ja. ich ganz, ganz
das
entscheidende
nicht
Quellen
erfunden.
Bekommen habe, die das
und sich hier hinzustellen und den Eindruck zu erwecken, als wäre das erfunden gewesen, als wäre das nicht die Wahrheit.
So nicht
und über, aber es, aber es wird so getan, als wäre das eine falsche Realität.
Aber Bergamo, die Bilder, die du da gesehen hast, waren nicht Corona-Tote.
Genau.
Es waren offensichtlich Bilder von einem anderen Zeitpunkt.
Genau.
Und sie wurden uns gezeigt nach dem Motto, guck mal, was da war.
Für mich geht das in eine Richtung, dass
es an Corona verstorben.
Okay, da ging es also hoch her. Das war eine richtig hitzige Diskussion, wie man hört. War das so gewünscht oder musste man die Gesprächsteilnehmer irgendwie wieder einfangen?
Eine Diskussion kann ja auch mal hitzig werden. Also oft finde ich, ist dieser Begriff, eine Diskussion soll sachlich sein und dann ist sie gut. Aber in Wahrheit ist es doch genau oft andersrum, dass eine Diskussion oder eine Reibung, ein Streit auch dann ihren Wert hat, wenn sie halt emotional und auch offen wird. Und da war dieser Moment insofern spannend, weil er eben gezeigt hat, wie viele Gefühle da runtergeschluckt wurden und wie viel Potenzial dann auch da ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
Es ist ja oft so bei so Talkrunden oder so, da geht es ja manchmal auch ziemlich zur Sache, manchmal auch gewollt zur Sache. Dann wird manchmal mit irgendwelchen Argumenten um sich geworfen, wo man in der Situation, in der Diskussion gar nicht greifen kann, stimmt das jetzt oder nicht? Ist das jetzt nur eine Behauptung oder nicht? Dann gibt es ja bei manchen Talkrunden hinterher, ne, so wir machen den Faktencheck oder sowas. Das gab es ja dann nicht. Aber gab es dann Stimmen, die gesagt haben, na, Moment, das kann ja so nicht ganz stimmen, weil die Zahlen sind ja von da und da oder so. Also gab es so dieser Faktencheck in dieser Gruppe auch?
Genau. Und das war was ganz Spannendes, dass diese knapp 40 Fremden, die da zusammenkamen, in den zwei Tagen eine Art Schwarmintelligenz entwickelten. Also es wurde eine Diskussion geführt und wenn jemand eine Position in den Raum gestellt hat, die kontrovers oder einseitig war, dann wurde die dann von der Gruppe respektvoll, aber entschieden in eine andere Richtung nochmal gebracht. Und das war das Tolle. Also dass einige das Gefühl hatten, man kann eben nicht mehr alles sagen. Und dann sagt jemand, doch, man kann alles sagen, wenn man es respektvoll tut. Und du sitzt doch auch hier im Fernsehen in einem Studio und die Kameras laufen und du kannst es sagen. Ja, aber wenn ich das sage, erfahre ich dann vielleicht einen Shitstorm? Ist genau die Frage, die sich halt hinterher stellt, die man dann im Studio auch nicht beantworten kann. Weil es ist eben so, wir leben in einer Welt, in der ein Schnipsel aus dem Kontext gerissen für dich extrem zum Nachteil werden kann. Und da hast du dann nicht mehr die Kontrolle darüber. Du kannst quasi sachlich oder auch vernünftig argumentiert haben und die Antwort online fällt aber hasserfüllt oder entwürdigend ab. Und darüber wurde sehr kritisch und vielschichtig debattiert in der Gruppe.
Jetzt waren diese Menschen über zwei Tage lang mehr oder weniger zusammen eingesperrt und mussten diskutieren, auf Teufel komm raus. Sie haben hinterher meines Wissens auch noch Einzelgespräche nochmal gemacht, so Abschlussgespräche. Was kam denn da raus hinterher? Also was haben die Leute mitgenommen oder wie haben sie es wahrgenommen, diese Situation?
Die Reaktionen auf die zwei Tage fielen natürlich genauso vielschichtig aus wie die Menschen, die daran teilgenommen haben. Da gab es keine pauschale Antwort, ne? Aber die meisten kamen mit einem Gefühl heraus, so habe ich es wahrgenommen, von es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, zwei Tage seiner Freizeit zu opfern, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die man sonst in seinem Alltag nicht hat, ja, die nicht Teil des eigenen Lebens sind. Und ich glaube, wir sind alle ja gut darin beraten, in einer Demokratie ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass andere Menschen ganz andere Erfahrungen haben als man selbst. Und das war das Schöne aus den beiden Tagen, dass die Menschen es als bereichernd empfunden haben, sich so neu zu entdecken und diese andersartigen Positionen in der Welt zu erleben.
So hat es der Regisseur Sergej Moya erlebt. Aber hören wir noch mal rein, was die Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer selbst für ein Fazit ziehen.
Das, was ich jetzt erlebt habe, war was Besonderes. Also die Menschen am meisten haben mich beeindruckt. Aber es war auch anstrengend.
Ich habe ganz viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich so nie kennengelernt hätte. Und habe mich auch selber ein bisschen neu kennengelernt.
Irgendwas ist passiert. Also ich glaube, irgendwas ist mit uns allen passiert. Dieses Miteinanderreden und dieses Aushalten, das hat ganz viel verändert.
Ich habe mich auch definitiv dazugehörig gefühlt. Das liegt einfach daran, dass jeder die Meinung anderer respektiert hat, auch wenn es eine Gegenmeinung gab.
Vor allen Dingen fand ich berührend, dann immer wieder zu so einer menschlichen Ebene zurückzukommen und da die Verbindung als Mensch zu spüren.
40 Teilnehmer, es war definitiv zu viel. Also es kam nicht jeder zu Wort.
Also ich empfand die Gruppe nicht als zu groß oder zu klein. Ist ein repräsentativer Querschnitt.
Und ich denke auch, das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Genau das, was wir hier hatten, querbeet.
Das nehme ich alles mit nach Hause und sage, guck mal hier, die Welt sieht ja auch anders aus. Nicht nur so dein Blick, sondern das sind viele andere Blicke.
Ja, wir haben uns jetzt die ganze Zeit unterhalten, dass wir doch ziemliche Gegensätze haben, aber irgendwo eine Affinität haben. Ne? Wir haben die Adressen getauscht. Deshalb, das zeigt, dass ich ihn nicht für einen hoffnungslosen Fall halte.
Das geht mir auch so. Und meine Meinung zum Hessischen Rundfunk habe ich geändert. Er ist offener, als ich dachte. Und ich finde das Format fantastisch.
Wir können alle irgendwie doch gemeinsam, wenn wir wollen.
Der Hessische Rundfunk hat 39 Menschen zusammengebracht, damit sie diskutieren. Stundenlang. Und wir haben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst gehört, wie das für sie war. Und jetzt? Bleibt es bei diesem Impuls, die Debattenkultur in Deutschland anzuregen? Oder geht es noch irgendwie weiter? Das habe ich Nina Pater gefragt, die Leiterin des Dialogexperiments.
Ich persönlich würde sagen, ich mag wieder so Erlebnisse haben. Ich mag so Gänsehautmomente haben. Ich mag nach diesen zwei Tagen rausgehen und denken, wow, was Menschen sich da zugetraut haben am Ende auch, ne? Anderen Menschen mit ganz anderen unterschiedlichen Perspektiven zuzuhören, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Es gab wirklich sehr viele schöne Momente. Also es wäre idiotisch, das nicht weiterzuführen.
Und mit den Menschen, die da jetzt mitgemacht haben, habt ihr da noch Kontakt in Zukunft? Oder haben da schon ein paar gesagt, ah, das habe ich einmal gemacht, nie wieder?
Ganz im Gegenteil. Und das ist auch was sehr Beeindruckendes. Also noch an den 2 Tagen haben 2 Herren daraus eine Adressliste ausgelegt. Und von 39 Leuten haben, glaube ich, um die 36 sich da eingetragen, um zu sagen, okay, wir bleiben im Kontakt, obwohl sie aushalten müssen, dass die Perspektiven so anders sind, weil sie gemerkt haben, trotz der unterschiedlichen Perspektiven haben wir viel mehr gemeinsam, wenn wir uns mal den Raum nehmen. Und das ist total beeindruckend gewesen. Und ja, wir sind mit denen in Kontakt. Natürlich wäre ja schade, wenn nicht. Es gab so viele berührende Momente. Wir haben aber Menschen auch nochmal zu Hause besucht. Was bedeutet das denn? Ne? Also wie geht's euch denn jetzt 6 Wochen, nachdem das passiert ist? Und was wirklich beeindruckend ist, es hat sie alle in Bewegung gesetzt, dass sie anders auf ihr Leben gucken, dass sie untereinander in Kontakt bleiben und dass sie versuchen, dieser Grundidee im Gespräch zu bleiben mit anderen Menschen, irgendwie noch in sich tragen. Das ist wirklich so. Das ist jetzt kein Blabla. Und das ist, also, da ziehe ich wahnsinnig meinen Hut vor. Und wenn wir das jetzt noch schaffen, dass sich das nach Hessen trägt und überträgt, dass jeder mal drüber nachdenkt, aber wäre ich wahnsinnig beeindruckt.
Und das war hr-info-Kultur. Heute mit dem Thema Mehr Dialog wagen, ein ungewöhnliches Hessen-Experiment. Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und ich kann euch aus der Audiothek noch eine Podcast-Reihe empfehlen, die das Thema Dialog aufgreift. 180 Grad Geschichten gegen den Hass heißt die. Ich bin ein großer Fan von dieser Reihe. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.